Ach, Kater. Es dreht und wendet es sich hier. Ja. Das darfst du jetzt während der Aufnahme aber nicht mehr machen.
Ja, da hält er sich bestimmt dran. Katzen sind ja bekannt dafür, zu hören und nicht kaputt zu machen.
Deswegen drehe ich ihn um.
Okay, so einfach ist das.
Ja. Ich drehe ihn um, dann kann das nicht mehr anschnurren. Also, das war's dann. Dann gehen wir mal online.
Hier sind Georgia und Tobias und wir melden uns direkt aus unserem Dreiraumzelt. Zusammen beleuchten wir aktuelle Geschehnisse, grundlegende Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewehr.
Und damit, salut, ça va? Bonjour, bonsoir.
Was fehlte? Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Ja, heute geht es, wie man auf deinem Hintergrundbild schon sehen kann, um grüne Pflänzchen.
Ja, genau. Und das auch aus gegebenem Anlass. Denn heute am Aufnahmetag war es soweit, das Gesetz, über das wir uns im Podcast vor gefühlt na, so 3-4 Jahren ungefähr schon ausgiebig unterhalten haben, nämlich das Cannabis-Gesetz, wurde heute beschlossen, beziehungsweise geht jetzt noch in den Bundesrat und dann ist das durch. Und wir werden uns jetzt nicht nochmal darüber verständigen, denn ja, wir haben es ja schon gemacht. Man kann die Folge sich gerne anhören. Jede einzelne Information, die wir da geben, ist mittlerweile veraltet. Nein, aber das Ganze bringt mit sich, dass ab April, wenn Sie den Zeitplan einhalten, unter anderem der private Anbau von Cannabis gestattet ist in einem kleineren Rahmen. Jetzt bin ich dieser Pflanze grundsätzlich nicht so abgeneigt, früher mehr als heute, aber ja, ich meine, ich kann da schon was mit anfangen und ich ziehe das durchaus in Betracht, dann auch selbst anzubauen, sobald das legal ist. Da gibt's allerdings ein kleines Problem. Und zwar habe ich glaube, seit ich aus dem Elternhaus ausgezogen bin, was mittlerweile auch schon so ungefähr 17 Jahre, nö, noch länger sogar her ist, habe ich keine einzige Pflanze in meiner Wohnung gehabt.
Ich würde das so gern ändern.
Aber ich habe da auch das Vertrauen in mich selber nicht, dass diese Pflanzen bei mir länger als irgendwie so 1-2 Tage überleben würden. Und deswegen dachte ich mir, ich frag mal die hier anwesende Expertin.
In Anführungszeichen.
Ob sie mir nicht ein paar Ratschläge geben kann und ein bisschen was über Pflanzen erzählen kann.
Ja, ich habe zwar viel mit Pflanzen zu tun gehabt, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Expertin bezeichnen. Also das ein oder andere Pflänzchen hätte er schon und ich würde behaupten, ich habe einen recht grünen Daumen.
Also man muss das alles in Relation sehen. Ne? Bei mir würden auch Plastikpflanzen eingehen und du hast ja durchaus schon ein paar Pflanzen gehabt früher, habe ich gehört.
Mhm. Und damit meinen wir nicht nacheinander, weil ich sie alle gekillt habe. Aber an den meisten, also falls du es mal versucht hast oder falls irgendjemand das mal versucht hat und sich gewundert hat, dass die Pflanzen eingehen, bei den meisten Pflanzen könnt ihr gar nichts dafür. Weil die Pflanzen, die so im Verkauf sind, sind nicht darauf ausgelegt, lange zu leben. Die werden halt möglichst schnell gepusht mit Medikamenten und Co. vollgepumpt, damit die halt hübsch sind im Verkauf. Und danach ist so eine Art nach mir die Sintflut.
Aber trotzdem länger als 1-2 Tage wahrscheinlich.
Nicht unbedingt. Teilweise schaffen sie es nicht, den Transport oder den Verkauf zu überleben. Also die sind schon sehr auf Profit aus.
Aber es kommt da doch auch hundertprozentig drauf an, um was für Pflanzen sich das handelt. Denn meine extrem beschränkten Pflanzenerfahrungen beziehen sich eigentlich auf die Pflanzen an meiner Arbeitsstelle. So klassische Büropflanzen. Und die sind ja robust und langlebig. Also zumindest die, die wir hatten, die musste man auch nur alle 2 Wochen gießen oder so. Und denen konnte man nichts anhaben.
Ja, das kommt halt drauf an, wo ihr die her habt. Wahrscheinlich habt ihr die auch nicht irgendwie, keine Ahnung, aus dem Discounter.
Ja, das wahrscheinlich nicht, nee.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel eure Firma dabei hat springen lassen. Es gibt ja wirklich Firmen, die sich darum kümmern, dass das innen hübsch aufgestaltet wird mit Pflanzen. Und die werden dann halt teilweise vermietet, werden dann auch gepflegt und das sind dann auch höherwertigere Pflanzen, weil die ja tatsächlich darauf aus sind, dass die Pflanzen ein bisschen länger leben. Und das sind aber dann auch keine billigen Pflanzen. Absolut nicht.
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß auch nicht mal genau, was das für Pflanzen waren. Also sie waren relativ groß und buschig und haben grüne Blätter gehabt, große grüne Blätter und waren anscheinend sehr genügsam.
Mein erster Guess wäre halt gewesen, dass es eine Monstera ist, aber die wächst halt nicht wie ein Baum. Das ist mehr so eine Strebe, an der halt immer wieder Luftwurzeln und Blätter abgehen. Dann eine Diefenbachie wird gerne genommen. Das sind aber dann halt auch so, na, wenn ich dir jetzt sage, das sieht schon fast aus wie ein Drachenbaum, wird dir das nicht viel bringen.
Ich weiß, was Drachen sind, ich weiß, was Bäume sind, aber die Kombination.
Aber sie sehen nicht aus wie Drachen.
Schade.
Ja, ansonsten, was auch gerne genommen werden könnte, wäre eine Feige oder ein Gummibaum.
Nee, das war kein Gummibaum, der war schon echt.
Ist mir klar. Ficus elastica, falls du es so rum haben möchtest.
Okay, der Name Ficus kommt mir gerade bekannt vor.
Ja, viele Bäume im Innenbereich sind Fiki. Ja, das ist der Plural.
Okay. Ja, ansonsten, was meine Erfahrung mit Pflanzen angeht, ist mir noch ein Beispiel eingefallen. Ich habe einmal eine Pflanze besessen und zwar war das ein Blumentopf aus Gestrüpp. Bitte frag mich nicht, was das für Pflanzen da drin waren. Ich weiß es nicht, es ist über 10 Jahre her. Den habe ich zum Abschluss meiner Ausbildung bekommen und dann auch im Büro stehen lassen, weil was soll ich zu Hause damit? Und der fing dann wenige Wochen danach an zu stinken. Das war der Moment, in dem ich mir dachte, gut, es ist passiert. Schön, dass es im Büro passiert ist, dass das nicht in meiner Wohnung passiert ist und die jetzt nach Ekelpflanzengammel riecht. Ja, aber läste vielleicht mal. Also mir irgendwie ohne Not, ohne vor allem einen Nutzen daraus ziehen zu können, einen praktischen Nutzen, wie es halt zukünftig bei den Cannabispflanzen sein könnte, habe ich dann gar kein Bedürfnis mehr gehabt, mir Pflanzen ins Haus zu holen. Aber erzähl doch mal, wie deine Erfahrung so mit Pflanzen ist und wie hart du es damit eventuell übertrieben hast.
Ja, jedes Mal, wenn ich höre, so, ja, ich habe keine Pflanzen, ich kann das nicht und kein grüner Daumen und alles geht bei mir ein, dann tut's mir quasi in der Seele weh, weil Pflanzen kann eigentlich jeder. Wenn man sich da nicht traut, ist es okay, jemanden zu fragen, der sich vielleicht damit ein bisschen mehr auskennt. Also ich würde gerne helfen und dir deine Wohnung mit Pflanzen ausstatten, die echt pflegeleicht sind und dir sagen, wie du die total easy halten kannst, weil Pflanzen haben schon einen positiven Effekt, auch wenn du den vielleicht nicht so direkt siehst, aber du merkst ja schon in Spielen, wenn irgendwo Topfpflanzen sind, dann bin ich ja total happy, dass ich irgendwo was Grünes aufstellen kann. Weil ich finde, dass Pflanzen die Wohnung ein bisschen wohnlicher und irgendwie angenehmer machen. Ich bin auch ein totaler Fan von Urban Jungle. Und seit ich denken kann, wohne ich in Räumen mit vielen Pflanzen. Meine Mutter auch schon, egal wo irgendwo ein Fleck Licht oder freie Fensterbank ist, da muss ein Blumenpott hin. Also mittlerweile ist bei mir, da muss ein Blumenpott und mindestens ein Po von einer Katze hinpassen. Die müssen ja zum Fenster rausgucken können. Ich plane dann auch ganz gerne, welche Pflanze wohin kommen kann. Und auf der Hochzeit, das habe ich dir ja mal so ein bisschen gesteckt, da hatte ich, ohne jetzt die Ableger und Babypflänzchen mitzuzählen, die ich da mitgezogen habe, hatte ich um die 110 Pflanzen in meiner Wohnung verteilt.
Heilige Scheiße.
Auf, ich glaube, 80 Quadrat hatten wir da.
Ja gut, ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie groß die jetzt waren. Also wenn du da 50 Gänseblümchen hast, dann ist es ja okay. Ich meine, dann nimmt es ja nicht so viel Platz weg.
Ja, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also das ist halt tatsächlich so auch alles angelegt gewesen, dass das irgendwo miteinander reinpasst und die hatten aber auch ihren Sinn. Also einerseits haben sie mich erfreut und ich habe mich gerne um Pflanzen gekümmert und habe mir auch gerne mit anderen Leuten zusammen so eine Community gebildet und da untereinander auch Pflanzensetzlinge oder Samen getauscht. Wohnung grüner und wohnlicher machen. Zum Beispiel im Bad hast du ja oft das Problem, dass die Luft sehr feucht ist und sowas. Da bietet es sich natürlich an, dann Pflanzen zu nehmen, die gerne die Luftfeuchtigkeit so aufsaugen, Tillandsien. Da musst du im Grunde gar nichts machen und wenn die Luftfeuchtigkeit nicht ausreicht, dann kannst du die zwischendurch einfach mal im Waschbecken einfach mal eine halbe Stunde baden, einmal versenken und dann hängst du sie wieder auf und sehen hübsch aus. Die haben nicht mal Wurzeln.
Was ist eine Pflanze ohne Wurzeln? Muss die nicht irgendwie ihre Nährstoffe irgendwo herkriegen? Wie funktioniert das?
Ja, die zieht die tatsächlich aus der Luft.
Ach, nur aus der Luft dann? Okay.
Die wachsen auch extrem langsam, also so quasi gar nicht.
Ich meine, so was jetzt diese Pflanzen als Einrichtungsgegenstände angeht. Ich bin da, glaube ich, was eine Wohnung angeht, ultra der Pragmatiker. Das ist mir wirklich egal. Also ich habe auch nicht wirklich Deko hier. Ne? Ich muss hier halbwegs leben können. Also ich brauche keine tolle Ausstattung. Deswegen würde ich Pflanzen so als Deko-Gegenstand selber nicht verwenden. Also ja, sieht vielleicht schön aus, ne? Wenn jemand da Bock drauf hat, ist vielleicht ganz cool, aber ich brauche es bei mir nicht. Und bei sowas, wie du sagst, wenn man sich die ins Bad hängen kann, damit sie Luftfeuchtigkeit aufsaugen, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jedes Mal, wenn ich im Bad bin, denke, holy fuck, ist das hier nass in der Luft.
Nein, so krass wirken die auch nicht.
Ja, ich würde mir halt diese zusätzliche Arbeit nicht machen. Selbst wenn du sagst, da muss man sich nicht großartig drum kümmern, man hat ja doch irgendwie noch ein bisschen Arbeit. Und wenn es nur einmal alle paar Wochen einmal durchspülen oder so ist. Ich vermeide gerne unnötige Tätigkeiten. Und das würde für mich dazugehören. Ich sehe da noch nicht so richtig den Nutzen.
Ja, gut. Du musst ja nicht gleich die Nutzpflanzen irgendwie in die Bude stellen. Ich weiß, kannst du natürlich auch machen, ne? Es gibt ja kleine Chili-Pflänzchen und so.
Da wäre ich nämlich schon eher dabei. Pflanzen, bei denen ich was ernten kann, was ich dann entweder essen oder rauchen kann. Da bin ich dabei. Das kann ich auch hundertprozentig nachvollziehen.
Oder Aloe.
Ja, was kann ich daraus machen? Mir Hautcreme herstellen oder wie?
Ja, du kannst du ja auf die Haut tun, auf Wunden tun oder in die Haare schmieren. Tatsächlich.
Ja, da denke ich mir, da kann ich auch in die Apotheke gehen oder sonst wo und mir Produkte dafür kaufen.
Hast du da nicht mehr nötig.
Ja, aber ich habe mehr Aufwand. Das ist halt mein Problem. Ich bin halt ein sehr fauler Mensch. War das denn so bei dir auch so ein Anreiz, wirklich einen Nutzen draus zu ziehen? Also hast du da auch Pflanzen, also ich weiß nicht, ob man das allgemein eine Nutzpflanze nennt, ob man Aloe jetzt als Nutzpflanze bezeichnet? Keine Ahnung.
Nee, bei uns eher nicht so hier. Okay. Dafür wachsen die nicht so krass genug.
Ja, aber hast du da auch sowas gehabt jetzt? Chilis oder irgendwas mit Gemüse dran, mit essbaren Früchten, sagen wir mal? Oder war das wirklich nur so eine Ziersache bei dir?
Nee, bei mir war es beides. Also ich habe einerseits Zierpflanzen. Ich habe sehr gerne Pflanzen, die keine Blüten ansetzen oder hauptsächlich keine Blüten ansetzen. Weil mit Blühpflanzen komme ich anscheinend nicht so gut klar. Dafür aber mit gerne dauergrünen Pflanzen. Alles, was so mehr ins Tropische reingeht, weil sich das natürlich im Raumklima ganz gut macht. Und ansonsten, ja, ich habe auch diverse Beerensträuche, Radieschen. Ich habe tatsächlich Radieschen gezogen auf dem Balkon. Hab da mein eigenes Gewächshaus zusammengebastelt mit Tomaten und Zwiebeln, hatte Erbsen, Erdbeeren. Erdbeeren sind geil, wenn man die richtig frisch und richtig am Strauch komplett ausgereift essen kann. Nicht diese noch nicht ganz reifen, vorher gepflückten, damit man die noch rechtzeitig in den Laden bringen kann, Erdbeeren.
Ist halt wirklich auch was ich nachvollziehen kann. Ich hatte schon öfter überlegt, ob ich mir auf dem Balkon nicht irgendwie zumindest so einen kleinen Kräutertopf mit so Petersilie und Schnittlauch und so machen kann. So als Anfang, ne? Das ist so, glaube ich, das unterste Level, was man machen kann. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr einfach.
Ja, Kräutergarten ist aber geil.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast halt wirklich einen Nutzen. Also es dient, ich meine, Petersilie, machen wir uns nichts vor, ist jetzt nicht das Allerschönste.
Es kann aber geil aussehen.
Ja, weiß ich nicht. Aber man kann halt im Prinzip 100% davon verwerten und schmecken tut's auch ganz gut. So Petersilie kann man immer gebrauchen. Man muss nicht so viel Aufwand reinstecken. Da wäre ich dabei. Das ist etwas, wo ich mir vorstellen könnte, meine Faulheit zu überwinden.
Ja, einmal eine große Wanne und da dann die ganzen Töpfchen drin ansiedeln. Ich empfehle, die Sachen auch einfach im Topf zu lassen, weil viele Pflanzen sich an den Wurzeln halt extrem ausbreiten. Wenn man keine Ahnung hat, welche das sind, einfach in den Töpfen lassen. Sonst hast du nämlich irgendwann quasi überall Minze und nichts anderes mehr. Nur so zum Beispiel. Dann würde ich dir empfehlen, sei so nett, tu der Umwelt einen Gefallen und kauf dir so eine Bienenwiesenmischung und streu die einfach aus, damit die auch was davon haben. Ich hatte auch regelmäßig in den Rollos, da hast du so Löcher, wo die Bienen dann reingehen können, die haben sich da ihre Nester gebaut. Bienen und Hummeln.
Ich denke mir, die Natur hat im Großen und Ganzen sowas ja schon gemacht. So Blumen wachsen überall. Die Bienen können da hin und das läuft alles. Da muss ich mich nicht drum kümmern.
Ja, kann man machen. Aber tatsächlich haben wir ja so das Bienensterben, weil super viele sagen so, ja, ist alles Unkraut, Unkraut muss weg. Und genau das ist halt leider dieses Unkraut, was die Insekten so gerne haben. Und das ist halt insgesamt einfach ein bisschen doof, wenn die normalen Insekten, die jetzt nicht Mücken sind, alle aussterben, weil die brauchen wir eventuell noch. Schmetterlinge, Käfer, Bienen, Hummeln.
Wozu brauchen wir Käfer?
Ja, das ist so ein Kreislauf des Lebens.
Ach so, okay, na gut.
Mittlerweile haben wir sogar teilweise zu wenig Insekten, als dass die Vögel ihre Brut richtig durchbekommen können. Also da regional muss man mal schauen, muss man sogar den Vögeln in der Nistzeit ein bisschen nachhelfen, damit die gehaltvollen Insekten ihren Küken füttern können.
Ja, kann natürlich eine Motivation sein, ne? Gerade in Bezug auf Bienen stimmt das natürlich. Eine andere Motivation, sich so wirklich mengenweise Pflanzen in die Wohnung zu stellen, ist ja, dass da schon irgendwie ein emotionaler Bezug dann dazu entsteht. Mm. Und für manche Leute ist das dann vielleicht so ein bisschen wie ein Haustier.
Ja, es gibt Menschen, die geben den Pflanzen, die sie haben, tatsächlich jeder einen Namen. Ich bedenke, nö.
Ja, wahrscheinlich nicht, nein. Aber
das ist ein Kaktus.
Ja. Naja, du könntest genauso gut sagen, okay, hier, das ist eine Katze. Die braucht streng genommen auch keinen Namen.
Ja, aber zu meinen Katzen habe ich schon eine emotionalere Bindung als zu den Pflanzen, die ich großziehe.
Aber das Klischee sagt ja auch, dass so eine emotionale Bindung auch von den Pflanzen irgendwie wahrgenommen werden kann, dass man eine gewisse Liebe ausstrahlt zu den Pflanzen und dann wachsen die auch besser.
Ja, oder man bringt sie damit um.
Okay, aber es gibt doch diese alte Weisheit, die ich von irgendwelchen Leuten, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben möchte, weil sie irgendwie ganz schön crazy sind, dass man mit den Pflanzen halt wirklich sprechen muss oder viele singen ihnen auch was vor.
Ja, ich weiß.
Und das ist Quatsch, oder wie?
Also ich meine, es gab sogar Studien, dass verschiedene Musik tatsächlich dem Wachstum zuträglich ist. Aber ich würde sagen, das ist, wenn, dann so marginal, dass es sich nicht lohnen würde, das wirklich im privaten Ort durchzuziehen. Also außer für eine Studie würde ich sagen, ja, mach, wenn es dir gefällt. Aber ich glaube, die Pflanze wird das nicht so richtig wahrnehmen.
Okay, ich habe befürchtet, wenn ich jetzt Cannabispflanzen aufziehen will, dass ich dann aufhören muss, Metal zu hören, weil das vielleicht dem Wachstum nicht so gut tut.
Wohl eher kaum. Wie gesagt, ich glaube, das ist so marginal. Sofern du keine Studie ausführen möchtest, wird das wahrscheinlich nicht großartig ins Gewicht fallen.
Vielleicht hat es noch nie einen ausprobiert. Vielleicht sollte man Reggae hören.
Doch, es gibt Menschen, die ausprobiert haben, mit welcher Musik die besser wachsen.
Okay.
Nicht unbedingt hier in Deutschland, wovon ich gehört habe.
Werde ich mich im Nachgang nochmal informieren müssen.
Nee, aber dann halt dieses mit den Pflanzen sprechen, habe ich mir immer so erklärt, dass man halt auch CO2 ausatmet, was die Pflanze ja tagsüber alles ganz toll findet und dementsprechend eventuell dann besser wächst, weil sie dann mehr CO2 direkt bekommt oder so und die Luftfeuchtigkeit durch den Atem ja auch gesteigert wird, was die Pflanzen ja auch geil finden. Also ich muss gestehen, ich bin nicht jeden Tag rumgelaufen und habe alle meine 110 Pflanzen täglich gegrüßt und denen irgendeinen Schwall erzählt, vielleicht die Zeitung vorgelesen oder abends ein Einschlaflied gesungen. Habe ich alles nicht getan.
Vielleicht hat's was gebracht.
Nee, die kamen ganz gut aus. Also das Ding ist ja auch, du darfst dich nicht zu viel drum kümmern. Das ist ja das andere Problem. Die meisten Leute, das hast du gerade jetzt während der Corona-Pandemie gesehen, alle waren auf einmal so, ja, hier Urban Jungle und finde ich toll und alle müssen jetzt ihre Wohnungen begrünen und hatten halt was zu tun dadurch. Die haben sich halt so arg darum gekümmert und sich gewundert, dass egal was sie machen, die Pflanzen einfach nicht klarkommen, wo ich mir denke, ja, gib denen Wasser und dann gib denen einfach Ruhe und Zeit. Lass die einfach mal sein.
Aber was heißt denn zu viel drum kümmern? Also zu viel Wasser oder wie? Das könnte ich mir ja erklären, so wenn, also Wasser mag ja das Lebenselixier für so eine Pflanze sein, aber zu viel davon ist wie bei Menschen und Kaffee.
Ja.
Abgesehen von die zu ertränken, wie kann man sich da zu viel um eine Pflanze kümmern?
Ich wollte gerade sagen, was wäre denn so in deiner Vorstellung das, was man als crazy plant lover noch machen könnte?
Keine Ahnung, die Blätter putzen oder mit extra hier, wie nennt man sowas?
So Glanzzeugs, ne?
Ja, oder irgendwie Pflegelotion auftragen, ich weiß es nicht. Solche Sachen vielleicht.
Das kann man mal machen, aber das macht man halt eigentlich so alle paar Jubeljahre. Also ich habe meine Pflanzen, je nachdem welchen Bedarf die hatten, halt 1 bis 2 wöchentlich gegossen. Dann auch in einem, je nachdem ob Sommer oder Winter, halt auch zwischendurch mal mit Dünger, weil von irgendwas müssen die ja leben. Aber ansonsten, ja gut, außer zwischendurch meine Dusche und dann von den großen Pflanzen die Blätter abwischen, habe ich da nichts gemacht. Kann man natürlich auch übertreiben, aber das Ding ist halt jedes Mal, wenn du deine Pflanze durch die Gegend trägst und bewegst oder die neu umtopfst oder die ganzen Pflanzen Blätter abwischst und sowas, das ist halt auch für die Pflanze jedes Mal Stress. Und irgendwann wächst deine Yucca so knusprig wie die unseres Chats und da muss man sie fixieren, damit sie nicht umkippt.
Stress für die Pflanze.
Ja.
Das klingt ja schon wieder merkwürdig. Ich meine, wenn die Pflanze nicht deine Liebe aufnehmen kann, weil sie keine Emotionen empfinden kann, warum kann sie dann Stress empfinden?
Ja, jetzt nicht emotionalen Stress. Das ist wie ein gestresster Schreibtisch, keine Ahnung. Auf alle Fälle halt einfach nur rein mechanisch und physisch gestresst, nicht psychisch. Aber wenn du zum Beispiel dem Ficus Benjamini, den wir jetzt ganz am Anfang hatten, wo der Name bei dir so ein bisschen geklingelt hat, der mag Umzüge überhaupt nicht. Wenn du den regelmäßig hin und her stellst, verliert er irgendwann einfach seine Blätter und ist tot.
Umzug heißt in diesem Fall umtopfen oder wie? Weil wenn ich den von einem Zimmer ins andere schiebe, ich glaube, das ist dem relativ egal. Okay.
Weil Raumklima, Temperatur, Lichtverhältnisse sich dann jedes Mal für ihn verändern.
Licht spielt auch noch eine Rolle. Gott.
Ja, und wenn du zum Beispiel deine Pflanze jetzt am Fenster stehen hast, dann wirst du irgendwann merken, dass sie so Richtung Fenster ins Licht reinwächst. Also es empfiehlt sich in regelmäßigen Abständen, wenn du siehst, die neigt sich zu sehr, den Topf mal zu drehen. Aber man sollte es nicht übertreiben. Also nicht jeden Tag einmal ein bisschen drehen, damit die mal schön gerade wächst, weil das ist eventuell ein bisschen viel Veränderung für die Pflanze. Die kann sich da nicht mehr drauf einstellen.
Ich dachte, die wächst dahin, weil sie aus dem Fenster gucken will, weil ist ja sonst auch langweilig so als Pflanze. Ich meine, hast nicht so viel zu tun im Großen und Ganzen.
Ja, nur du kannst es auch lassen und die wächst dann Richtung Fenster und dann, ja, ist das auch okay. Ist halt die Frage, ob du möchtest, dass sie gerade steht oder nicht. Und ja, Bogenhanf ist eine sehr, sehr gute Einsteigerpflanze. Die hat auch den Vorteil, dass die Luft ein wenig reinigt. Also ich glaube, damit du wirklich viel davon merkst, brauchst du sehr viele Bogenhanfpflanzen. Aber insgesamt verbessert die das Raumklima und ist eine von den Pflanzen, die nachts nicht so viel Sauerstoff wieder aufnehmen, wobei das auch nur so marginal ist. Also wenn du das Schlafzimmer voller Pflanzen hast, ist halt die Frage, ob was mehr Sauerstoff verbrauchen würde, eine zweite Person oder all die Pflanzen zusammen, weil es ist nicht so viel, dass man wirklich davon krepieren würde. Hat man sich lange erzählt.
Pflanzen verbrauchen Sauerstoff? Mhm. Produzieren die nicht Sauerstoff? Ist das nicht irgendwie der Sinn von Pflanzen?
Tagsüber ja. Deswegen hat man wirklich lange davon abgeraten, zu viele Pflanzen ins Schlafzimmer zu stellen, weil man halt weiß, tagsüber betreiben die Photosynthese, verwandeln CO2 in O2, aber nachts, wenn sie schlafen und keine Sonne da ist, dann nehmen die das den Sauerstoff aus der Luft wieder auf, um halt selber klarzukommen. Aber wie gesagt, das ist nicht ansatzweise so viel, wie wenn ein zweiter Mensch da atmen würde oder ein Tier oder so.
Du meintest, Pflanzen tun was für das Raumklima. Also hat das irgendwie dann auch gesundheitlich messbare, vielleicht sogar Auswirkungen, wenn man sich jetzt so sein Zimmer voller Pflanzen stellt, weil man dann wahrscheinlich mehr Sauerstoff im Blut letztendlich hat als ich, der jetzt hier in seinem pflanzenlosen Zimmer bei geschlossenem Fenster sitzt und zusätzlich noch die Luft mit der Zigarre verpestet?
Ja, eventuell solltest du wirklich viele Bogenhanf und Grünlilien nehmen, weil die nämlich tatsächlich die Luft einigermaßen filtern. Und das ist tatsächlich auch, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich ist es nicht so wahnsinnig viel, die können Pestizide aus der Luft ziehen.
Pestizide.
Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. gerade wo du die Zigarre erwähnst.
Da sind Pestizide drin?
Eventuell.
du sagst es so. Ich weiß, das ist so das Problem. Ne? Ich habe keine Ahnung, wann du mich verarscht und wann nicht, weil du mir alles erzählen könntest.
Ich meine jetzt nicht, dass das irgendwie ultra gespritzt wird und du jetzt irgendwelche hier so Pestizide so gegen, ich weiß nicht, welche Viecher da einatmest, sondern naja, es qualmt ja auch. Es kommt halt was in die Luft, ja. Naja, aber vielleicht solltest du wirklich mit so ein paar Einsteigerpflanzen anfangen. Ich sehe da Blumenampeln. So wunderbare Makramee-Aufhänger, wo man im Pott reinhängt, am besten mit Grünlilien. Die zeigen auch super simpel an, ob die Wasser brauchen oder nicht.
Haben die so Displays?
Fast. Die verlieren ihre Farbe.
Ja, da muss man wieder drauf achten. So, das ist auch so ein Problem, dass Pflanzen sich nicht wirklich, wirklich bemerkbar machen. Weil wenn ich jetzt einen Hund halte und dem nicht zu fressen gebe, Gott bewahre, würde ich niemals tun, aber rein theoretisch, wenn, dann wird er irgendwann rumjaulen oder die ganze Zeit bellen oder mir sonst wie auf den Sack gehen. Das macht so eine Pflanze halt nicht. Wenn die schreien würde.
Ja, die kann dir nicht auf den Sack gehen.
Ja, das ist doch ein Designfehler.
Draußen in der Natur brauchten die das halt nicht. Die mussten nicht lernen, wie sie die Menschen anschreien.
Ja, vielleicht sollte man sie dann draußen in der Natur lassen. Vielleicht sind Pflanzen einfach nicht dafür gemacht, in Wohnungen gehalten zu werden. So wie Pferde.
Ich wette, es gibt jede Menge Leute, die auch Miniaturpferde in der Wohnung halten. Ja, aber wenn wir so überlegen, ja, Pflanzen haben halt auch Bedürfnisse, ne? So Lichtbedarf, Wasser, ein bisschen was Erde, zwischendurch mal düngen. Aber da gibt es auch jede Menge Technikkram, der dich da unterstützen kann. Also wenn du halt wirklich Angst hast, dass du die Pflanzen nicht rechtzeitig gießen kannst, es gibt entweder ganz günstig Sticks, die dir anzeigen, ob die Erde trocken oder nass ist. Und dann gibt es auch noch, ich sag mal, die Hightech-Version, die ist dann gekoppelt mit deinem Handy und einer App. Und die kannst du bestimmt orange einstellen, dass sie dich anschreit, wenn es zu wenig wird.
Das wäre auch genauso mein Plan. Wenn ich jetzt wirklich dem Ganzen nachgehe und dann Cannabis anbaue, sobald es legal ist, dann ist mein Plan tatsächlich, ich hol mir irgendwie so ein Komplettset, wo wirklich alles von Beleuchtung und irgendwie Bewässerungssystem drinne ist. Ich will mich um so wenig wie möglich kümmern. Irgendwie muss ich noch Samen irgendwo herbekommen. Ich weiß übrigens nicht, wie das funktionieren soll. Davon war jetzt in der heutigen Debatte nicht die Rede, aber gut. Wir werden sehen, ist ja noch sehr viel Zeit.
Wird wohl einen Klopp geben.
Nee, die Klopps kommen erst 2 Monate später. Das ist so ein bisschen das Merkwürdige. Ah. Oder 3 Monate sogar. Ja, aber nehmen wir mal an, ich habe Samen. Ich würde den Schrank gerne in die Steckdose stecken, aufmachen, Samen reinwerfen, zumachen, 3 Monate warten und dann ernten. So, das wäre ungefähr meine Idealvorstellung.
Ja.
Für wie realistisch hältst du das?
Also es wird natürlich wesentlich einfacher durch den Grow-Schrank, ja, definitiv. Und das ist auch eine mega geile Sache. Aber ja, du kannst es nicht reinstecken und dann nach 3 Monaten reingucken.
Oh, doch schon wieder so viel Stress. Genau das, was man nicht haben möchte, wenn man sich für diese Pflanzen interessiert.
Ah, ich habe so Bock. Du musst mir nachher mal deine Adresse geben. Ich werde dir etwas schenken, was grün ist und lebt und tatsächlich nur einmal im Jahr maximal Aufmerksamkeit bedarf. Jetzt überlegst du, was das sein könnte. Jetzt
fällt mir kein richtig dummer Vergleich ein.
Also dein Grow-Schrank, da wirst du auf alle Fälle gucken müssen oder da wird wahrscheinlich, wenn der halt für die Zwecke geeignet ist, schon eine entsprechende Vollspektrumlampe sein, die Tageslichtspektrum hat und relativ hell ist, denn gerade die Pflanzen, die du da dran anbauen möchtest, die brauchen schon relativ viel Licht. Das dann alles koppeln mit einer Zeitschaltuhr, damit du halt zur richtigen Zeit ein- und ausschalten kannst, weil ja, auch Pflanzen brauchen ihre Ruhe. Auch die müssen mal schlafen. Viele denken, ja, dann gibt's halt länger Licht, dann beziehungsweise einfach durchgängig Licht, dann wächst die auch mehr, weil Pflanzen brauchen ja Licht. Nein, Pflanzen brauchen auch eine Ruhepause.
Ich meine, Pflanzen haben jetzt nicht unbedingt so viele Augen, dass die sich beim Schlafen irgendwie von Licht gestört fühlen könnten. Aber gut, ich nehme es so hin.
Sie brauchen Pause, auch ohne Augen.
Okay.
Dann hast du Luftfeuchtigkeit und Gießen. Ich weiß nicht, was in deinem Grow-Schrank drinne sein wird, aber so eine Benebelungsanlage und einen kleinen Ventilator sollte es schon beinhalten.
Benebelungsanlage für die Luftfeuchtigkeit, ja.
Genau, sodass sie einmal am Tag eingesprüht werden, mindestens. Am besten einmal morgens, einmal abends.
Aber dann muss ich nicht mehr gießen, dann ist ja feucht genug, ja?
Ja, fast. Musst du mal schauen, wie viel das ist. Also es gibt wirklich so Tropengewächsschränke. Da reicht das dann aus. Da wird aber auch von Benebelung bis Tropenregen tatsächlich, kannst du das einstellen, dass das dann simuliert wird. Also wenn du zwischendurch so einen Tropenregen simulieren kannst, dann brauchst du den Schrank wirklich nicht aufmachen für eine ganze Weile, weil du dann sagen kannst, okay, jeden Morgen und Abend kriegen die ihren Wasserdampf, aber alle 3 Tage kommt dann halt der Tropenregen einmal durch. Dann brauchst du auch nicht gießen.
Also ich gehe halt davon aus, dass es auch so Grow-Schränke gibt, die halt explizit für Cannabispflanzen schon geeignet sind, die halt solche Sachen, die sich gerade für diese Pflanzen anbieten, auch unterstützen oder zumindest Komponenten beinhalten, die das dann können, wenn das für die Pflanzen gut ist. Insofern würde ich mich da schon drauf verlassen, dass der Schrank alles mitbringt und ich mir da nicht irgendwie Gedanken machen muss, ob die jetzt nicht irgendwie einen Tropenregen brauchen könnten.
Ich glaube, wenn du das so machen möchtest, dann brauchst du wirklich ein paar tausend Euro.
Wenn es dreistellig bleibt, wäre ich ganz zufrieden heute. Ist ein bisschen die Frage, wie das jetzt mit der Legalisierung wird, was die Preisentwicklung angeht. Also es gibt's ja alles jetzt schon, ne? Aber ich glaube, jetzt ist das ein sehr spezieller Markt. Und wenn da die Nachfrage zukünftig steigt, könnte es ja vielleicht auch billiger werden.
Ja, mal schauen, weil bis jetzt würde ich sagen, von den Anforderungen her wird das ziemlich teuer. Und wir haben noch gar nicht über den ganzen Rest gesprochen.
Wie Rest?
Also den Ventilator brauchst du halt, damit die Luft zirkuliert, sonst gammelt die deine Pflanze weg.
Ja, das würde ich alles als integriert betrachten, so ganze Belüftungsanlage und so.
Denk auch dran, dass du eine mit Heizung hast, weil du eine bestimmte Wärme brauchst im Schrank.
Das dürfte durch die Lampe kommen?
Nicht unbedingt, nicht wenn es eine LED-Lampe ist.
Okay, würde ich aber auch als gegeben ansehen.
Ja, und dann brauchst du noch die richtige Erde. In der Regel braucht man eine etwas luftige Erde, die nicht komplett zusammenpappt. Und wenn du dir die, ich sag mal 0815 Erde aus irgendeinem Discounter holst, dann hast du wahrscheinlich eine Erde, die dafür nicht so geeignet ist. Pflanzenliebhaber schwören darauf, ihre eigene Erde zu mischen.
Ich wüsste nicht mal, wo ich Erde herkriege. Im Discounter gibt's keine Erde, oder? Ich weiß es nicht.
Doch.
Okay.
Im Discounter gibt es Erde, aber wenn du da auf die Zutatenliste guckst, dann hast du meistens an erster Stelle torfreiche Erde. Und das ist das absolute No-Go.
Oh, okay. Warum denn das?
Also man geht halt davon aus, dass Torf richtig toll ist für die Pflanzen, weil der super toll Feuchtigkeit speichern kann und Co. Hat aber den Haken, dass das niemals komplett austrocknen darf, denn sobald Torf komplett trocken ist, wird das auch nie wieder Wasser annehmen. Es schwimmt dann einfach auf dem Wasser und löst sich nicht mehr drin. Es nimmt kein Wasser mehr auf. Ist also eigentlich eher kontra. Hm. Aber viele Blumenerdehersteller setzen halt einfach da drauf und gehen nicht auf torffreie Erde. Und das ist eigentlich ziemlich doof, dass wir das machen, denn so Sachen wie Klimakrise und so werden damit nicht gerade positiv beflügelt. Torf gewinnt man, indem man Moore trockenlegt. Die paar Prozent der Erde, die aus Mooren bestehen, binden so viel CO2 wie zweimal der komplette Waldbestand der ganzen Erde. Also es ist eigentlich ziemlich dumm, dass man das noch weiterführt. Man sollte es irgendwo unterbinden, zumal halt mittlerweile echt gut ohne Torf gearbeitet werden kann. Und das kannst du auch mal pupstrocken werden lassen und tust dann wieder Wasser dran und das funktioniert einfach. Also falls du irgendwann mal so eine billige Pflanze hast oder bei irgendjemandem so eine billige Pflanze siehst, bei dem oben schon die Erde komplett trocken ist und wenn er dann gießt, das Wasser einfach nicht richtig aufgesaugt werden möchte, dann kannst du direkt schon sagen, so ja, nimm torffreie Erde, misch sie am besten selber, das was du da hast, das nutzt nichts. Das ist Kacke.
Ich sollte das nicht sagen, denn wenn ich das einer Person sage, dann würde ich genau das Gegenteil davon machen, weil die meisten Personen wissen, wie ich zu Pflanzen stehe und wie erfolgreich.
Ja, aber dann kannst du ja sagen, so ja, nimm am besten so Kokosfasern als Grundlage, misch das mit torffreier Erde, gib zur Drainage entweder so ein bisschen was Perlit oder irgendwas in die Richtung mit bei. Es geht auch Lavagranulat.
Bitte was?
Okay, warte, ich erkläre kurz. Also torffreie Erde und Kokosfasern hat den Vorteil, wenn du das mischst, dann hast du im Grunde so eine Grunderde, die aber fluffig bleibt durch die Kokosfasern. Und das ist alles ja erneuerbar. Kokosfasern sind relativ einfach und gut wieder zu beschaffen. Sind auch toll zum Transportieren, weil du so einen trockenen Ziegel bekommst. Der ist dann, keine Ahnung, 10 mal 20 mal 5 und du bekommst ungefähr, ich weiß nicht, 5 Liter Erde draus oder so, wenn du ihn aufquellen lässt. Das mischst du halt einfach, kann man sagen, 1:1 mit torffreier Erde. Und dann hast du halt einen relativ guten Grundstock und damit die Erde schön luftig bleibt, aber noch genügend Wasser bindet, kannst du dann noch so Sachen wie Perlit oder Ton, Lavagranulat reingeben. Das bindet ganz gut das Wasser. Das nimmt relativ schnell Wasser auf und gibt das so nach und nach wieder ab. Im Grunde tust du Steinchen rein.
Das klingt wahnsinnig kompliziert. Also fertig Erde klingt ja verlockend. Klar, das sollte jetzt nicht unbedingt was sein, was die Moore automatisch trocken legt oder die Umwelt gefährdet. Ja, du meintest, es ist doof, dass wir es machen. Ja, die Menschheit ist ja sehr gut da drin, dumme Dinge zu tun, die den Planeten gefährden oder schädigen. Aber das, oh, ey. Allein 5 verschiedene Zutaten für die Erde mir besorgen zu müssen, da hätte ich direkt weniger Bock drauf.
Ja, nur wenn du sie selber mischen möchtest.
Ja, nee, möchte ich nicht, aber ich möchte trotzdem auch keine umweltschädliche Erde verwenden, wenn es geht.
Ja, da musst du schauen, dass du halt torffreie Erde kaufst. Wie gesagt, das ist eine ganz gute Grunderde. Und definitiv besser als die Discounter-Erde, in der, ich weiß nicht, über 90% Torf-Erde ist.
Ich habe gerade bei Amazon geguckt, also es gibt irgendwie 70 Liter Grow-Mix-Topfsubstrat mit Perlite.
Mhm.
18 Euro, ja, das klingt doch super. Ne? Nehme ich einfach das, was anscheinend schon fertig ist.
Ist da Torf drin?
Wertvolle Torfqualitäten unterstützen im Sommer die Wasserhaltekraft.
Torfqualitäten, es sagt jetzt noch nicht aus, ob Torf drin ist.
Schwarztorf, Weißtorf, Perlite, Kalk. Ja, klingt so, als wäre da Torf drin. Okay, aber das beruhigt mich schon mal, dass es da anscheinend Mischungen gibt, die man dann kaufen kann und wo man jetzt nicht irgendwie zum nächsten Garten-Spezialgeschäft sich aufmachen muss.
Ansonsten, es gibt auch jede Menge Pflanzenläden, die halt zum Glück durch diesen Urban Jungle Trend wie aus dem Boden gesprossen sind im Grunde. Und die kümmern sich auch tatsächlich um gute Erde.
Gut, aber ich meine, das ist eine Sache, da muss ich drauf achten, dass die nicht drin ist. Das ist viel besser, als sich 5 Sachen zu besorgen, bei denen ich drauf achten muss, dass sie drin sind.
Wie gesagt, also kein Garant dafür. Ich weiß nicht genau, was Cannabispflanzen möchten. Deswegen kann ich dir nicht genau sagen, wie man die Erde zusammenstellen soll. Und ansonsten, wie gesagt, es gibt da auch Pflanzenläden, die ein bisschen kleiner sind, die erst nicht direkt Amazon heißen oder Obi und Co. Da kann man dann bestimmt auch gute Erde kaufen.
Gute Erde. Ein Begriff, den ich bis heute, glaube ich, noch nicht gehört habe.
Vernünftigen Dreck.
Vernünftigen Dreck. Ja, für mich gab es bis zu dieser Aufnahme halt Dreck. So, ja. Da wachsen Blumen drinne.
Ja, ich habe es auch immer Dreck genannt.
Naja, gut. Aber ich lerne dazu. Es gibt also große Unterschiede und auf jeden Fall Dinge, auf die man achten muss. Mhm. Gut.
Und wenn du mal neugierig bist, was so Lichtverhältnisse angeht, ne? Ich habe das eine Zeit lang tatsächlich gemacht, um zu sagen, welche Pflanze wo stehen darf, weil wenn man so viele Pflanzen hat und ich möchte, dass die eingehen, dann muss man da schon ein bisschen gucken. Es gibt auch fürs Handy, ja, die sind nicht so genau, aber es gibt auch fürs Handy Luxmeter und dann kannst du gucken, wie hell es an welcher Stelle ist. Ich fand das immer sehr interessant zu gucken, wie hell es wo ist.
Ja, klingt sinnvoll. Für meine Zwecke jetzt nicht, weil im Schrank ist halt so hell, wie es vorgegeben ist durch die, keine Ahnung, die Steuerung, die automatische, die die Lampe entsprechend einstellt. Bei dieser ganzen Pflanzenzucht, auch bei dem, was du jetzt so gemacht hast, hast du da irgendwie ein Ziel, von wegen die Pflanzen sollen besonders groß, besonders schön werden? Also wenn du dir eine neue Pflanze gemacht hast, war die dann einfach da oder war da wirklich bei dir eine Motivation hinter, die irgendwie besonders toll werden zu lassen?
Naja, natürlich will man die besonders toll werden lassen. Ich meine, was für eine Pflanzenmama wäre ich gewesen, wenn ich dann einen Ableger habe und sage, du sollst klein und kümmerlich sein.
Ist das nicht etwas, was wahnsinnig viel Geduld erfordert und ist das nicht schrecklich? Weil die wachsen halt auch relativ langsam und ich glaube, die Änderungen, wenn man jetzt Tag für Tag sich die Pflanze anguckt, die sind dann sehr, sehr subtil oder so. Ne? Also, oder ist es anders? Ja. Okay.
Nee, die wachsen ja wirklich sehr langsam, aber du sitzt ja nicht wirklich davor und wartest auf irgendeinen Progress. Du pflegst die auch nicht jeden Tag. Wie gesagt, das ist halt einfach dieses zu viel kümmern. Du hast halt Pflanzen, die machen deinen Raum hübscher und einmal in der Woche gehst du rund, guckst mal, geht's denen gut, tust die alle mal gießen, damit die alle nicht verdursten. Zwischendurch, wenn die natürlich auffällt, da hängt aber eine irgendwie auf 5, 6, dann ja gut, dann guckst du mal, was hat die. Aber ansonsten machst du da nicht so wahnsinnig viel. Du schneidest auch nicht jeden Tag Blätter oder Äste weg.
Ich bin da, glaube ich, zu ungeduldig für. Ich will da Wachstum sehen und zwar schnell. Das ist wie mit dem Podcast.
Ja, dafür hat man die Pflanzen aber nicht. Man hat die Pflanzen nicht, damit man denen tatsächlich beim Wachsen zugucken kann. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, etwas Ähnliches zu haben. Und zwar wollte ich meine Wohnung von innen begrünen, aber das war teilweise sehr schattig und ich hatte auch keine Pflanze, die das von den Ansprüchen her hätte leisten können. Und da habe ich mir Kutsu angeschaut. Allerdings ist das so eine Frage, ob man Kutsu tatsächlich anpflanzen möchte. Die kommt vor allen Dingen aus dem asiatischen Bereich, ist, glaube ich, auch in Südamerika und ist eine invasive Pflanze. Ich hätte also aufpassen müssen, dass nichts von dieser Pflanze nach draußen kommt. Es gibt Regularien hier in Deutschland für invasive Pflanzen. Ich hätte die bei mir drin durchaus anbauen können und nutzen können für, ich mache meine Wohnung hübsch. Aber ich muss darauf achten, dass kein lebendiges Stück davon raus in die Wildnis kommt.
Was könnte dann schlimmstenfalls passieren?
Gerade bei Kutsu, die ist bekannt dafür, dass die innerhalb von kürzester Zeit wächst. Also der kannst du beim Wachsen zugucken.
Und die verdrängt dann sämtliche einheimischen Pflanzen?
Ja.
Okay.
Das ist ein richtiges Problem. Ich glaube, gerade in Südamerika haben die massive Probleme mit Kutsu, weil sich das so ausbreitet wie Kratze. Das überwuchert alles und tötet alles ab, was da ansonsten gelebt hat. Ist jetzt natürlich geil, damit deine Wohnung in 0,nix grün ist. Da kannst du sie auch regelmäßig zurückschneiden. Aber ich hätte tatsächlich dann die Reste, habe ich mir schon überlegt, ja, die Reste musst du dann abschneiden und verbrennen. Also ich habe auch Kutsu Samen gehabt. Ich habe einmal versucht, die anzuziehen, aber die Samen waren anscheinend, also entweder habe ich was falsch gemacht oder die Samen waren nicht mehr so tippitoppi. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist alles legal. Es halt darfst nur nicht die Pflanzen nach draußen bringen, weil sobald du halt da so eine Epidemie von invasiven Pflanzen schuld bist, ich glaube, dann kriegst du echt einen Arsch aufgerissen.
In dem Zusammenhang habe ich soeben gelernt, dass es von der EU eine Liste der unerwünschten Spezies gibt. Das klingt krass. Da sind ganz niedliche Vögel und Nagetiere drauf. Unerwünschte Spezies. Ja. Wenn ich mal irgendwie einen Spruch gegen Katzen bringe, ne, dann wird sich aufgeregt. Aber es gibt offiziell unerwünschte Spezies.
Ja, die wären ein echtes Problem, wenn die reinkämen.
Ja, da steht Kutsu halt unter anderem auch drauf.
Oder die Bananenspinne. Also, sollte dir mal eine Spinne über den Weg laufen und du hast den Verdacht, dass es eine Bananenspinne sein könnte, bloß nicht in die Nähe gehen, die ist nämlich hochgiftig, dann musst du sofort das Ordnungsamt, die Feuerwehr oder Polizei rufen, damit irgendjemand, der sich auskennt, diese Spinne entfernt.
Da muss ich aber schon an einen sehr guten Polizisten kommen, denn ich glaube, wenn ich jetzt die Polizei anrufe und sage, hey, da ist eine Spinne, dann nehmen die mich erst damit.
Ja, nee, du musst schon sagen, das ist eine Bananenspinne.
Ich glaube, der Durchschnittspolizist, der wird damit auch nicht viel anfangen können.
Dann rufst du das Ordnungsamt an. Oder keine Ahnung, was macht man, wenn man gefährliche Tiere gefunden hat? Also ich würde da schon 112 anrufen.
Ich müsste dazu erst nur wissen, wie eine Bananenspinne aussieht. Insofern wird sich diese Problematik...
Ich werde es jetzt nicht googeln, ich finde Spinnen eklig.
Du malst Spinnen.
Ja... Trotzdem finde ich sie eklig. Ich muss sie mir nicht direkt angucken.
Okay, sehr merkwürdig.
Ich habe da unbehandelte Traumata.
Ja, gibt es sonst noch irgendwie Pflanzen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt anbauen sollte oder bei denen man vorsichtig sein sollte? Ich habe gehört, genetisch modifizierte Pflanzen sind da so ein Thema, was auch ein bisschen umstritten ist.
Ja, aber ich glaube, die Genetik-Diskussion ist genauso wie beim Gemüse und Co. Ich bin eigentlich recht offen, was genmanipulierte Pflanzen angeht, sowohl in der Nahrungsmittelbranche als auch in Zierpflanzen. Es muss ja nicht direkt negativ sein. Und seien wir mal ehrlich, dieses ganze Kreuzzüchten und Co., das gehört bereits zur Genetik. Das ist Genforschung. Nur weil wir dann das Ganze etwas beschleunigen und vielleicht mit einem CRISPR dran gehen, dann ja, geht's halt ein Stückchen schneller. Ich würde es nicht verteufeln.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich weiß nicht hundertprozentig, was da die Gegenargumente sind. Vielleicht, dass man in Gottes Schöpfung eingreift oder so.
Ja, mitunter.
Ja, gut, sehe ich dann eher nicht so als Problem an.
Und dass die ja krankheitserregend sind und so und nicht so gut wie die anderen Pflanzen, wo ich mir denke, seit wir Pflanzen haben, seit wir Nutzpflanzen nutzen, wird an denen rumgefuscht. Ich meine, sonst hätten wir kein Korn, Gerste und Co. Das waren ja auch nur Gräser.
Ja, aber Genmanipulation ist halt so ein Schlagwort, ne, das Leute aufhorchen lässt und dann auch schon für feindliche oder negative Stimmung sorgt.
Ja, vollkommen zu Unrecht. Ich finde das immer schrecklich.
Aber wir sollten da mal separat drüber sprechen und dann vielleicht auch das Ganze nicht nur im Kontext Pflanze mal betrachten. Das ist, glaube ich, ein ziemlich breites Thema.
Ja, und auch ein sehr interessantes.
Ich glaube auch.
Ich packe dann mein Biolexikon wieder aus.
Ah ja, das ominöse Biolexikon. Ich erinnere mich.
Ich wäre geneigt, das rauszusuchen, wenn ich genügend Vorbereitungszeit habe, weil ich keinen blassen Schimmer habe, wo das gerade steckt.
Ja, ich denke so Genetik im Großen und Ganzen, da können wir uns 2 Wochen einarbeiten, dann werden wir da schon Expertise haben. Nein, mal gucken, aber sollten wir im Hinterkopf behalten.
Aber diese ganze Gengeschichte, so jetzt gerade bei den Zierpflanzen, ich denke, die wird auch vorwiegend deswegen gemacht, weil man halt mehr Vielfalt haben möchte. Und wenn ich so schaue, was in der Szene so abgeht, je seltener und extravaganter die Pflanze ist, desto teurer und beliebter und gefragter ist die natürlich. Ich habe auch einige Pflanzen auf meiner Wunschliste, die ich, keine Ahnung, ob ich sie mir jemals holen werde, weil die sehen geil aus. Aber die sind krass teuer.
Teure Pflanzen ist eine Sache, die ich auch nicht verstehe. Wie können Pflanzen denn wirklich teuer sein? Denn ich denke mir mal, wenn man einmal so eine Pflanze hat, dann kann man die doch im Prinzip unendlich reproduzieren. Wie kann es dann noch teuer sein?
Die sind einfach sehr selten.
Ja, aber du brauchst nur eine davon und kannst dir da Milliarden Samen draus holen.
Ja, fast. Das Problem ist, ja, in der Theorie könntest du das. Also ich habe auch einen Gummibaum, der kostet, wenn man den so kaufen möchte, wie er ist, 80 Euro pro Pflanze. Also so das Teuerste, was ich habe. Aber das dauert halt auch, so neue Sorten zu züchten. Gerade so die variegierten.
Die was?
die variegierten Pflanzen. Das sind die halt im Grunde bei der Vermehrung irgendwann eine Mutation haben, weshalb die Blätter nicht rein grün, sondern leichte Farbvarianten drin haben. Und da gibt es so viele unterschiedliche Farbvarianten, gerade auch bei der Monstera, die wahrscheinlich jeder kennt mit ihren großen Blättern. Die können halt einfach nur grün sein. Die können grün mit weißen Sprenkeln, grün mit weißen Streifen oder grün mit einem halben weißen Blatt. Oder grün mit hellgrün oder grün mit hellgrün und weiß. Also da gibt es so viele Variationen. Und es gibt halt auch Pflanzen, die sehen so ein bisschen aus wie so Drachen, also in Anführungszeichen Drachenschwänze, die halt so Goldsprenkel mit drin haben. Die sind ultra hübsch, aber die sind halt so schwer zu züchten, dass die halt auch entsprechend teuer sind. Und wenn du die einmal besitzt, die wächst ja dann auch nicht irgendwie 30 Zentimeter am Tag, dass du die einfach mal gerade eben dann zerschneidest und dann weiterverkaufst.
Ja, wahrscheinlich.
Und da ist aber dann auch der Punkt, es ist hübsch, aber an irgendeinem Punkt kippt es dann auch ins nicht so gut für die Pflanze. Zum Beispiel jetzt bei den Monstera, die so ein halbes weißes Blatt haben. Da, wo es weiß ist, wird keine Photosynthese betrieben. Und es gibt diese Version auch als Full Moon, das heißt komplett weiße Blätter. Das sind Blätter, die sind für den Arsch, die bleiben auch eventuell nicht lange. Weil gerade diese weißen Teile von der Pflanze, dadurch, dass sie halt keine Photosynthese betreiben und so, sind halt super anfällig. Die setzen so schnell braune Ränder an und vertrocknen dann einfach weg. Also die sind eine Weile lang hübsch, aber ja, man darf nicht traurig sein, wenn das dann halt sehr schnell weg ist.
Okay, das heißt, so eine Pflanze mit weißen Blättern zu züchten und sie dadurch ihrem eigentlichen Zweck zu berauben, jetzt Photosynthese primär, ist quasi so, als wenn du jetzt irgendwelche Rassehunde hast, so kleine Pudel, die du auch ihrem eigentlichen Zweck, also jagen und dem Briefträger beißen, beraubst, was die dann auch nicht mehr können.
Ja.
Ja, komisch. Ich hätte eigentlich so die naive Idealvorstellung, dass Leute, die sich so intensiv mit Pflanzen beschäftigen, auch irgendwie naturverbunden sind und gerade diese Natürlichkeit irgendwie schätzen. Am besten wirklich einen Wildwuchs-Dschungel zu Hause haben, ne? Und das ist ja das komplette Gegenteil davon, dieses Hochleistungszüchten oder das Züchten von so speziellen Eigenschaften. Mhm. Finde ich sehr unsympathisch.
Ja, wie gesagt, je mehr es Richtung Influencer geht, desto weniger natürlich wird es wahrscheinlich. Ich finde ja auch diese Monsterer mega geil, die einfach nur riesige grüne Blätter machen. Aber die brauchen halt auch ewig, bis sie wirklich so groß sind. Und dann kann ich aber auch verstehen, dass die halt auch entsprechend teuer sind, einfach weil die so krass alt sind.
Wobei ich mich dann zukünftig wahrscheinlich gar nicht beschweren muss, denn das ist auch beim Cannabisanbau natürlich ein Thema, dass da halt Pflanzen...
Hochleistungszucht.
Genau, dass Pflanzen natürlich dann auch entsprechenden Ertrag abwerfen sollen und das ist dann auch alles andere als natürlich. Die sehen dann auch anders aus als eine ganz natürlich gewachsene Hanfpflanze in freier Wildbahn.
Ja. Nee, aber ich habe gerade mal geschaut, so eine Monstera Deliciosa... Hier, deine Pflanze kommt mit mindestens 3 Blättern. Das heißt, eine Pflanze mit 3 oder 4 Blättern mit viel Weißanteil kostet 200 Euro.
Um Gottes Willen.
Und als das Ganze so langsam allmählich in Mode kam, ich habe mich auch mit einer anderen in einer relativen Nähe von mir unterhalten, mit der ich halt Setzlinge getauscht oder ihr abgekauft habe. Also die brauchte Geld und hat dann mit ihrer Schwester zusammen in, ich glaube in Holland, eine riesige Monstera Variegata, die gerade runtergesetzt war, auf ca. 400 Euro zusammengekauft, die dann aber komplett in Stücke geschnitten, um dann mehrere Ableger davon zu machen und hat jeden Ableger für 50 bis 100 Euro wieder verkauft.
Ja, das ist dann, wenn man die Pflanze einmal hat, doch aber auch unendlich reproduzierbar eigentlich. Ist das nicht eine Gelddruckmaschine dann quasi?
Ja, aber das druckt so langsam Geld, dass du halt wirklich, wenn du sagst, ich möchte die Pflanze auch noch behalten, nicht viel davon hast.
Naja, aber eine Alternative zum Tagesgeldkonto wird es wohl sein. Das ist auch sehr langsam.
Wohl eher kaum. Dein Tagesgeldkonto macht halt, keine Ahnung, je nachdem wie viel drauf ist, sagen wir mal, keine Ahnung, im schlimmsten Fall 10 Euro. Dann weißt du aber halt auch, du hast halt diese 10 Euro, wenn du diese Pflanze jetzt einfach hast. Und sagst, wie jetzt in dem Fall von der Bekannten da, ja okay, ich kaufe mir eine riesige Pflanze für 400 Euro und alle 3 Monate schaffe ich es, einen Ableger davon zu machen, der mir 10 Euro bringt. Ja, okay. Weißt du nicht, ob der Wert in einem halben Jahr immer noch so ist oder ob du dann nachher wieder nur noch 5 Euro davon bekommst. Also so wie die es gemacht haben, eine Pflanze kaufen und die komplett verwerten, außer vielleicht selbst einen Steckling davon zu behalten, den schönsten vielleicht. Ja, dann sehe ich das ein. Weil da weißt du ja, das machst du direkt zu Geld.
Dann wirklich keine Gelddruckmaschine. Das ist mit den Cannabispflanzen, ja, obwohl, nee, wäre nicht ganz legal. Ja, blöd.
Auf dem Schwarzmarkt wäre es vielleicht eine, ja. Deswegen wird die auch gern dafür genommen.
Ja, aber der wird ja demnächst dann abgeschafft, der Schwarzmarkt.
Genau. Den braucht dann keiner mehr.
Richtig. Naja, die Kinder. Aber die haben nicht so viel Geld.
Warum brauchen die Kinder einen Schwarzmarkt? Die brauchen doch sowas überhaupt nicht.
Manche hätten das aber gerne. Bei diesen ganzen Hardcore-Züchtungen und ultrateuren Pflanzen gibt es da irgendwie sowas wie den heiligen Gral, also wirklich das, was wovon jeder Pflanzenzüchter oder jeder Pflanzen- oder Anbauinteressierte, wie nennen sich diese Leute eigentlich? Pflanzisten? Ich habe keine Ahnung.
Pflanzler, keine Ahnung.
Hobbybotaniker, keine Ahnung. Naja, die im Prinzip jeder von denen theoretisch haben will, die aber die wenigsten haben, weil sie unfassbar teuer ist, irgendwie so?
Nee, es gibt nicht die eine Pflanze, die man unbedingt haben möchte. Es gibt viele Pflanzen, die total hübsch sind und selten sind. Aber es gibt nicht die eine Pflanze, den heiligen Gral, den man haben möchte, weil halt ständig irgendwas Neues irgendwie gezüchtet wird oder durch Zufall dann auftaucht. Es wechselt halt ständig. Das ist ein Ding, das lebt halt einfach tatsächlich. Nicht nur, weil es Pflanzen sind, aber das entwickelt sich ständig weiter. Und deswegen gibt es da halt nicht so das eine Ziel, auf das man drauf hinarbeitet, drauf hinzüchtet. Einfach nur was Neues haben.
Okay, also man kann so den ganzen Bereich Pflanzenzucht nicht durchspielen, sozusagen.
Nein, nein, den kann man nicht durchspielen. Das ist mehr so ein Dauerding.
Hm. Okay.
Aber da musst du auch aufpassen, wo du dann deine Pflanzen her hast. Denn es gibt einige, gerade so in Überseeländern, die dann tatsächlich aus der Natur Pflanzen entnehmen. Und das ist dann wieder so eine Sache. Wenn du sowas machen möchtest, als quasi erste Handhändler, der sowas züchtet oder anschafft für später weitervermehren, dann musst du einen Vertrag wegen Natur- und Artenschutz haben mit deiner Regierung. Dass du wirklich in den Urwald oder sonst wo hingehen darfst und darfst dann vielleicht da bestimmte Sachen mitnehmen, weil wir wollen ja keine Sachen ausrotten, aber dummerweise gibt es da sehr viele, die sich nicht dran halten.
Aber wenn ich Sachen einsammle, um die dann selber anzubauen, dann rotte ich die doch nicht aus, dann trage ich doch erst recht zu ihrer Verbreitung bei oder zu ihrer Erhaltung.
Möchte man meinen. Deswegen gibt es stellenweise auf der Erde Orte, an denen Kakteen vor dem Aussterben bedroht sind.
Mhm.
Weil man sich halt auch da, ja, warum? Ich nehme halt ein paar da raus und dann zieht man die halt nach und bla. Ja, aber die werden halt nicht nachgezüchtet und dann, keine Ahnung, wo du eine rausgenommen hast, tust du zwei wieder rein. Die werden halt einfach weiterverkauft. Das sind nicht gerade die Gutmenschen, die das holen gehen und sagen, ja, klar, danach Aufforstung, weil ich verschreibe mich dem Naturschutz.
Hm. Also nicht so, wie wir das in Minecraft regelmäßig tun.
Nein.
Ja.
Und da musst du halt echt schauen, es gibt tatsächlich Pflanzenpässe und Co. Und wenn du Pflanzen kaufst, dann sind auch die Aufdrücke auf den Pflanzenpötten interessant, wo die Pflanze herkommt und ob es einen Pflanzenpass gibt. Aber auch da kannst du halt als Endbenutzer nicht so wahnsinnig viel nachschauen, weil eventuell steht da einfach sowas wie Niederlande drauf. Dann heißt das aber nur, dass es in den Niederlanden entweder über die importiert wurde oder dort großgezogen wurde und du weißt im Endeffekt nicht, wo der Steckling herkommt.
Du lieferst mir gerade noch mehr Gründe, mich gar nicht damit zu beschäftigen, weil ich so hardcore gerade die Gefahr sehe, mich da versehentlich irgendwie unethisch quasi zu verhalten, wenn ich irgendwelche Pflanzen mir besorge. Da lass ich lieber ganz sein.
Ja, das Allerbeste, was du machen kannst, ist tatsächlich auf Kleinanzeigen Pflanzen nehmen.
Ja, da weiß ich aber auch nicht, von wem die kommen.
Ja, aber auf den Kleinanzeigen Anzeigen, das sind halt die von anderen Leuten, die schon Pflanzen haben, die ihre Pflanzen vermehren und Stecklinge ziehen. Das ist dann wesentlich nachhaltiger als alles andere. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Pfennigpflanze meiner Freundin gebe und die das dann weiter vertickt, weil sie halt auch super viele davon mittlerweile hat oder halt einfach tauscht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann hat sich das ja schon wieder gerechnet. Und würden das halt viel mehr Leute machen und nicht sagen, ja, ich will aber eine 50 Zentimeter ausgewachsene Pflanze, die total top ist und ich keine Arbeit mehr reinstecken muss, unbedingt aus dem Laden und immer alles neu haben, dann würde auch gar nicht die Nachfrage so sehr sein.
Mhm.
Und es gibt auch Organisationen, gerade auch hier in Deutschland, wo man Pflanzen adoptieren kann, die andere nicht mehr wollen.
Oh, das klingt interessant. Ich hatte tatsächlich auch noch eine Frage in dieser Richtung. Und zwar, du hast gerade gesagt, Pflanzen gibst du weiter an deine Freundin. So, da würde ich aber vermuten, dass die dann auch irgendwie Pflanzen interessiert ist, ne, und das eh schon macht. So, aber man kann sich ja vorstellen, gerade wenn man selber viele Pflanzen hat und da total drauf steht, dass man auch gerne Pflanzen verschenkt. Auch an Leute, die jetzt vielleicht damit nicht so viel am Hut haben. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen die Parallelität zum Verschenken von Haustieren gesehen, was ja eine ganz kritische Sache ist, was man ja eigentlich im Leben nicht tun sollte, meiner Meinung nach.
Mhm.
Ist das mit Pflanzen nicht im Prinzip genauso?
Ja, ja, also ich weiß nicht, ob man wirklich eine Pflanze an jemanden verschenkt, der dann sagt, ich kann damit aber eigentlich nichts anfangen und den er wirklich komplett damit im Regen stehen lässt.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Wenn du jemanden vielleicht oberflächlich kennst, weißt nicht, dass der jetzt komplett ablehnend gegenüber Pflanzen ist, sondern denkst du, ja, der kann eine schöne Pflanze für seine Wohnung gebrauchen, dann schenkst du dem halt eine.
Ja, wobei doch, stimmt, gibt das auch. Du hast ja auch eine Pflanze geschenkt bekommen.
Im Prinzip schon, ja. Und wir sehen, was daraus geworden ist. Ich habe gerochen, was daraus wurde.
Also bevor das passiert, würde ich sagen, sucht jemanden, der Pflanzen mag, wenn ihr die wirklich absolut nicht haben wollt. Gerade Kleinanzeigen, einfach ein Foto von machen, sagen so, hier, Pflanze geschenkt bekommen, kann ich nichts mit anfangen. Such jemanden, der sich damit auskennt und da Spaß dran hat. Da melden sich garantiert Menschen. Und es gibt auch Pflanzentauschbörsen, wo man einfach hingehen und dann halt seine Pflanze geben kann. Und es gibt ein Startup-Unternehmen hier in Deutschland, die haben die Pflanzenklappe erfunden. Da kannst du die Pflanze, die halt krank ist oder die du nicht mehr haben möchtest, einfach abgeben und die peppeln die wieder auf und suchen später neue Zuhause dafür. Wobei ich die sehr esoterisch finde.
Ja, gut, aber als du das mit dem Adoptieren erwähnt hast, da habe ich schon gehofft, dass es genau sowas gibt, wo ich dann ganz unkompliziert einfach abends in der Dunkelheit, damit mich keiner sieht, meine Pflanze in die Klappe stecken kann. Weil, ne, will man ja auch nicht als der Pflanzenaussetzer dann bekannt sein. Aber ja, das klingt ja ganz gut, wenn es sowas wirklich gibt. Ich könnte aber wahrscheinlich nicht zur nächsten Gärtnerei fahren und die da abliefern, weil die wollen bestimmt auch nicht alles.
Weiß ich nicht, man kann mal anfragen. Gerade bei so kleineren, ich würde mal sagen, so mehr so Hipsterläden, glaube ich, kannst du schon anfragen, ob du die abgeben kannst. Je nachdem, was die hat, werden die nicht annehmen, weil wenn du zum Beispiel Spinnenmilben hast oder so, die sind schrecklich. Wenn die in ihren Laden reinnehmen würden, dann wäre, glaube ich, Holland in Not.
Nein, es geht ja nicht darum, dass die jetzt unbedingt krank ist, sondern einfach, dass ich eine Pflanze geschenkt bekomme, genau weiß, dass ich der nicht gerecht werden kann. Und sie dann abgebe, so wie wenn ich jetzt einen kleinen Hund kriege und weiß, dass ich für den nicht sorgen kann, so wie er es benötigen würde. So, den bringe ich dann wahrscheinlich ins Tierheim. So, und die Pflanze bringe ich ins Pflanzenheim. Oder ich buddel sie draußen. Kann ich nicht draußen einfach irgendwo einbuddeln? Dann geht's dir doch auch gut.
Ja, das sind ja Tropenpflanzen.
Ja, nicht zwingend.
Ein Kaktus wird's draußen nicht überleben.
Naja, ein Kaktus.
Ja, so ein Fikus auch nicht. Das sind alles, also je nachdem, welchen du da hast. Wäre natürlich schön und nachhaltig, wenn wir heimische Pflanzen nur nutzen würden, aber das sind ja dann meistens auch Pflanzen, die brauchen zum Beispiel den Frost und Co. Und das heißt, du müsstest die draußen überwintern lassen und die haben halt etwas andere Ansprüche und werden halt dementsprechend nicht ganzjährig in deiner Wohnung zufrieden sein. Außer du stehst auf Moos. Moos ist genügsam.
Weiß ich nicht, ist mir auch ein bisschen zu unspektakulär, glaube ich. Tropenpflanzen können aber auch nicht so ein großes Problem sein. Ich meine, wir haben inzwischen durch den Klimawandel sehr heiße Sommer. Wenn es selbst in Norddeutschland 38 Grad regelmäßig werden, dann sollte so eine Tropenpflanze doch auch draußen okay sein.
Ja, wenn du in so einer warmen Region wohnst, dass es dann nicht unter 10 Grad Celsius im Jahr geht, dann ja, tu dem Ganzen keinen Zwang an. Ja. Aber ich bezweifle es doch stark.
Ja, ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, um den ich mich nicht kümmern möchte, irgendwie Pflanzen wieder loszuwerden. Und den erreiche ich, oder beziehungsweise den vermeide ich, indem ich gar nicht erst Pflanzen aufnehme und gar nicht erst damit anfange.
Hast du einen Balkon?
Ja.
Dann würden sich ja wenigstens so Unkräuter anbieten, die man hier so als Unkraut bezeichnen und beschimpfen würde.
Aber da ist mir die Ästhetik noch egaler als innerhalb meiner Wohnung. So, und Unkräuter klingt jetzt auch wieder nicht so nach etwas, aus dem man einen echten Nutzen ziehen kann.
Ja, für dich persönlich so im Direkten nicht so, aber für alle Tiere da draußen, die gerne auf Blumen stehen, wäre das eine gute Sache. Und ja, Nutzkräuter und Unkräuter könnte man gut miteinander kombinieren. Vor allen Dingen habe ich auch mal geschaut, also ich werde dieses Jahr auch noch mit meinem Großen, der möchte auch Blumen pflanzen, Samen ausstreuen und gucken, wie die Pflanzen wachsen. Er hat sich schon beschwert, letztes Jahr hat er so ein paar Billigsamen dann gehabt, wir haben sogar auf dem Feld einfach welche gesammelt von Mohnblumen am Straßenrand. Die sind aber nichts geworden. Das Problem ist ja, dass der Winter dann auch noch dazwischen ist und so, aber er wollte ja direkt irgendwelche Ergebnisse sehen. Deswegen werde ich auch in näherer Zukunft mit ihm in den Baumarkt fahren und eine Wildblumenmischung. Ich habe mir die von Dena rausgeguckt.
Von Dena?
Ja.
Der macht jetzt auch Blumen? Okay.
Ja, nicht der Dena.
Ach so.
Das hat halt den Vorteil, dass es eine Mischung aus ein paar Grassamen und so Wildblumen, wie du die halt draußen am Straßenrand quasi kennen könntest oder irgendwo zwischen den Feldern, die es ja heutzutage kaum noch gibt, weil es ja Unkraut muss ja weg. Hm. Ist ja doof und die Dinger verbreiten sich auch noch, die Scheißdinger. Ist aber halt doof für alle möglichen Insekten, weil die darauf ja eigentlich angewiesen wären. Und die Mischung, die verspricht auch, dass wenn die im Sommer geblüht haben und sie dann irgendwann abmäst, die im Herbst nochmal kommen mit den ganzen Kräutern, die halt eigentlich später dran wären. Und das sind halt auch so wild und mittlerweile halt Unkraut geschimpfte Pflanzen, weil man halt in der Moderne nicht so wirklich den Nutzen daraus gezogen hat. Obwohl das immer noch so, wenn man weiter zurückdenken würde an Mittelalter oder sonst irgendwas, hat man das auch für Tinkturen und Co. benutzt, aber die sind halt nicht so ergiebig wie die Pflanzen, die wir jetzt zurzeit ziehen und dementsprechend sind das Unkräuter geworden. Die sind einfach unmodern. Und falls du damit irgendwie aufmupfen möchtest, dann kannst du ja immer noch mit diesen Kräutermischungen beziehungsweise mit diesen Bienenwiesenmischungen so Guerilla-Aktionen machen.
Da wäre ich schon eher dabei. Das kommt auch wieder dem Ausstreuen und sich dann nicht mehr drum kümmern ein bisschen näher.
Mhm. Dann mach dich mal schlau über Guerilla-Gardening. Gerade in Großstädten sehr beliebt und ich befürworte das. Es ist nur schade, dass es meistens wieder weggemacht wird, weil es eine gute Sache wäre. Aber wenn sie es stehen lassen, dann hat man schon mal eine Ecke wieder gewonnen.
Ja, das würde irgendwie auch ein bisschen so wirken wie etwas mit mehr Substanz, etwas Nützlicheres, als mir jetzt so einen kleinen Blumentopf auf dem Balkon zu stellen.
Wobei der Blumenpott auf deinem Balkon wenigstens nicht von der Stadt wieder abrasiert würde.
Ja.
Und die sind ja meistens auch genügsam. Weil es sind ja halt diese quasi Unkräuter, da brauchst du nur zwischendurch mal gießen. Ein paar Balkonkästen, ein bisschen torffreie Erde. Die brauchen auch keine besondere Mischung. Ah, ich bin froh, wenn ich irgendjemanden dazu animieren kann, irgendwas an Pflanzen nach draußen zu setzen. Es gibt so viele schöne Pflanzen und wenn es wirklich Nutzen haben muss, dann kann man ja auch über so halb Kräuter, halb hübsche Geschichten nachdenken. Ich habe zum Beispiel auch vor, Kapuzinerkresse anzubauen. Die sehen hübsch aus und die kann man auch hinterher essen. Die Blüten locken auch Insekten an, also von daher so ein, naja, Halb-Win-Win. Ich werde aber auch wirklich dann in unserem Garten das so anlegen, dass die Kinder halt ihre Wildblumenmischung ausstreuen können und dazwischen stehen dann einige Nutzpflanzen oder Sträucher, die ich halt haben möchte. Damit haben alle was. Gärtner mit Kindern finde ich auch toll. Wachsen die direkt mit diesem Mindset auf, so ein bisschen Blumen und so Gräser zu haben und dass es nicht immer die hübsche Zierpflanze sein muss.
Ja, ich glaube, das ist wirklich cool. Das Problem ist, dass ich das komplett verpasst habe, weil ich war 15, als wir in ein eigenes Haus mit Garten gezogen sind. Da warst du schon ein bisschen zu spät und mit 15 hat man vielleicht auch andere Sorgen als schöne Blumen. Ja, schade. Ich glaube, das ist wirklich nützlich, wenn man da von klein auf mit zu tun hat. Ja, ich glaube, mein Ansatz ist aber tatsächlich wahrscheinlich erstmal den reinen Nutzen zu sehen, also wirklich Cannabis anzubauen. Und ich denke, da kommt man dann vielleicht auch rein, weil es wird nicht ausbleiben, sich da ein bisschen theoretisches Wissen anzueignen und ein bisschen auch zu verstehen, was man macht. Denn ich bin mir auch im Klaren, dass diese 100%ige Automatisierung, wie sie mir vorschwebt, vielleicht nicht unbedingt nötig ist. Wahrscheinlich werde ich mir trotzdem keine Tropenpflanzen in die Wohnung stellen und irgendwie hier alles mit Efeu behängen oder keine Ahnung. Aber es wäre zumindest ein Anfang.
Ja.
Okay, gut. Also ich habe jetzt eine ganze Menge gelernt und werde das natürlich mir auch sehr zum Herzen nehmen. Und vielleicht wiederholen wir nochmal eine ähnliche Folge, wo ich dann auch von meinen Erkenntnissen und meiner neu gewonnenen Expertise berichten kann, wenn ich dann überhaupt noch berichten kann und nicht die Produkte des Ganzen, was ich davor habe, das verhindern. Aber ja, ich habe mir im Vorfeld ja noch ein paar Gedanken gemacht über so ein paar Sachen, die mich interessieren, gerade was auch deine Erfahrung angeht mit Pflanzen. Zum Beispiel, kann es Freundschaft geben zwischen Pflanze und Tier? Wenn du sagst, dass du die komplette Wohnung voller Pflanzen hattest, du hast ja auch schon ziemlich lange Katzen.
Ja.
Ist das kompatibel oder ist das nicht ein pures Drama und man muss ständig die Katzen vor den Pflanzen weghalten? Weil das Problem ist halt auch, dass die Pflanzen sich nicht wirklich wehren können oder können sie es, wenn die Katze mal böse ist.
Solange du keinen stacheligen Kaktus hast, dann wird die sich wahrscheinlich nicht wehren können. Ja, Haustiere und Pflanzen sind tatsächlich so ein Ding, beziehungsweise Haustiere und Pflanzen oder Kinder und Pflanzen. Denn viele Pflanzen sind giftig, mehr oder weniger. Und ich hätte meinen Jüngsten echt schlagen können. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee gekommen ist. Der Große hat sowas nie versucht, den Pflanzen irgendwas anzutun. Der Kleine ist echt hingegangen und hat in meine Pflanzen reingebissen. Die waren auch nur so semi-gesund, dementsprechend Mama direkt Panik. Oh mein Gott, was hast du getan? Dann musste er die ganzen Blätter wieder ausspucken. Hm. Gab Riesengeschrei und ja, das waren so die Anfänge, als er gelernt hat, laufen zu können. Es war stressig. Ansonsten, ich muss sagen, meine beiden Kätzinnen, die interessiert das zum Glück gar nicht. Pflanzen sind okay und sind auch toll und die haben auch an ihrem Katzengras mal geknabbert, aber so was die anderen, so Zierpflanzen angeht, da hat die null interessiert. Das waren einfach nur Pötte, die stehen mit auf der Fensterbank, da muss man sich dazwischen quetschen, um auf die Straße zu gucken. Aber die haben halt, ja gut, versehentlich mal was runtergeworfen, wenn sie...
Versehentlich.
Ja, versehentlich was runtergeworfen, wenn sie halt einen Abgang gemacht haben. Also die Katze ist meistens selbst dabei gestürzt. Aber ansonsten haben die beiden das wirklich komplett alleine gelassen. Das einzige Problem, was ich mit Katzen und Pflanzen tatsächlich habe, ist der Kater. Der hat sich einen Sport draus gemacht, sämtliche Blätter zu massakrieren. Also da sind viele Pflanzen auch draufgegangen, die halt eigentlich vor ihm schon da waren, wo er als kleine Babykatze auch noch Zuflucht drunter gefunden hat. Also weißt du, der hat so schön unter diesen riesigen Blättern gelegen. Und kaum ist er alt genug, denkt er sich so, ja, ab jetzt zerschredder ich alles.
Gott, wie herzlos.
Ja, ich weiß leider auch, dass er aus dem Stand 2 Meter hoch springen kann. Es hat also auch nichts gebracht, die Pflanzen unter die Decke zu hängen. Die hat er auch erreicht und zerschreddert. Und er hat sich anscheinend einfach nur gedacht, geil, eine neue Herausforderung, jetzt wird's schwieriger, next level. Also da muss man echt immer gucken. Also Hunde auch, dass die nicht an die Pflanzen gehen, weil auch die können dran knabbern und auch für die ist das eventuell nicht ganz so gut. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist mir egal oder ich werde es nicht wegbekommen, dass meine Tiere und Kinder an die Pflanzen dran gehen. Aber wenigstens sollen sie nicht dabei krepieren. Und dann kann man halt schauen, es gibt auch bei vernünftigen Pflanzenshops dann die Auszeichnung, ob etwas giftig ist oder nicht. Und wenn man halt nicht möchte, dass die Pflanzen dann drunter leiden, dann muss man leider entweder die Pflanzen so stellen können, dass besagte Mitbewohner da nicht drankommen oder sich davon verabschieden, natürliche Pflanzen zu haben. Da sind vielleicht Kunstpflanzen eher was oder etwas, was in einem Schrank oder so drin steht. Hat dann wirklich so terrarienmäßig.
Okay. Ja, Kunstpflanzen ist ein gutes Stichwort. Also für dich würde es ja höchstwahrscheinlich nicht in Frage kommen. So, aber wenn du jetzt sagst, Pflanzen als ästhetisches Gestaltungsmittel in der Wohnung und dann kommt da jemand wie ich, der sich nicht zutraut, hier beliebiges Unkraut einfügen, aufwachsen zu lassen. So, wären da nicht Kunstpflanzen irgendwie eine gute Alternative? Für mein Vorhaben mit dem Cannabis-Anbau wäre das vielleicht ungünstig, weil Plastikrauchen ist nicht ganz so gesund. Nee. Aber was so Zierpflanzen angeht, ist das nicht eigentlich super, wenn man jetzt nicht unbedingt echte Pflanzen haben möchte? Oder gibt's da auch irgendwelche eklatanten Nachteile, die ich jetzt nicht im Kopf habe?
Außer, dass du damit Plastik in deine Wohnung stellst? Nee, würde ich sagen, gibt's da keine großen Nachteile. Vor allen Dingen, im Gegensatz zu damals, sehen die heute täuschend echt aus. Ich habe auch schon mit einer so ein Palmenverschnitt geliebäugelt. Die sind aber auch ein bisschen teuer gewesen. Aber es gibt halt auch einfach so Ecken, wo du denkst, boah, da würde jetzt so eine Pflanze gut aussehen, aber die ist halt so dunkel und wenn du nicht vorhast, da extra Beleuchtung hinzumachen, dann wächst da halt auch einfach nichts. Also entweder macht man dann wirklich so einen Pflanzenspot dahin oder man sagt, ja, dann kommt halt jetzt da eine unechte, die aber echt aussieht, in die Ecke. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Vielleicht auch gerade, wenn man sagt, ja, ich möchte schon der Ästhetik wegen einer Pflanze haben, aber ich werde die auf alle Fälle killen, keine Ahnung. Vielleicht bist du ja auch, keine Ahnung, nur 2-mal im Jahr in deiner Wohnung, weil du viel auf Reisen bist beruflich, dann ist das ja auch schwierig. Und wenn du dann 100 Pflanzen hättest, für die du jedes Mal einen Pflanzensitter brauchst, unpraktisch.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich kenne es von Haustieren, wenn man mal in Urlaub fährt, ne, gut, dann kennt man höchstwahrscheinlich irgendwelche Leute, die dann halt einmal am Tag hinfahren und denen was zu fressen geben oder so. Ist es besonders schwer, wenn man jetzt wirklich viele Pflanzen hat, dafür dann Leute zu finden oder ist es überhaupt nötig, wenn man jetzt, sagen wir mal, 2 Wochen im Urlaub ist? Ne, muss ja nicht gleich eine Dienstreise über ein halbes Jahr sein. Aber ja, ist das erforderlich und finden sich da Leute? Weil ich würde, wenn du mich jetzt darum bitten würdest, erstmal wäre es mir zu weit weg und ich hätte dann auch viel zu viel Schiss, dass ich da irgendwie was kaputt mache.
Ja, die Sache ist halt, wen fragst du und hast du eventuell in deinem Bekanntenkreis sowieso Leute, die gerne mit Pflanzen umgehen? Bei mir war es bis jetzt nie ein Problem. Ich überlege gerade. Ich habe eigentlich immer jemanden in der Nähe wohnen gehabt. Das letzte Mal auch gleich einfach bei uns im Haus, über uns, die Wohnung. Ja, also ich habe bis jetzt immer irgendjemanden gehabt, der meine Pflanzen gegossen hat. Im Zweifel, weil ich halt auch Tiere habe, meine Eltern, die dann zum Füttern gekommen sind, haben dann auch mal gegossen. Beziehungsweise nach dem Rechten gesehen, weil eigentlich, wenn du halt nur eine Woche weg bist, würde ich sagen, geht das noch klar, weil meistens hast du ja eh nur einmal in der Woche gegossen. Sollte das wirklich mal länger sein, es gibt auch so Sprinkleranlagen mit Schläuchen, wo du das dann halt machen kannst. Wenn du natürlich eine komplette Wohnung und alles ist irgendwie verteilt an Pflanzen und du kannst das nicht einrichten, dann definitiv ein Pflanzenzitter. Und dann solltest du wirklich jemanden, also ich hätte dich vermutlich nicht gefragt, ob du meine Pflanzen alle pflegen möchtest, so am besten noch für so 2-3 Wochen oder so. Ja, und dann hier und die, da tust du ja am besten in der Wanne noch duschen und den und den Dünger noch benutzen und vergess nicht das Neemöl. Nee.
Ja, nee, lieber nicht. Eine Katze füttern kriege ich gerade noch so hin, aber das wäre dann echt zu doll.
Ja, der Kater muss separat gefüttert werden. Und es ist zwar teilweise, wenn sie aufgekratzt sind, echt anstrengend, aber die müssen erst Sitz machen, bevor die an ihr fressen dürfen.
Ist ja ein strenges Regime.
Du bist doch nichts anderes von mir gewohnt.
Nein, das ist vollkommen richtig. Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass es dann auch eine gewisse emotionale Bindung zu Pflanzen gibt, gerade ne, wenn man da tief drin steckt und gut, es kann dann auch ausarten, dass man sie dann streichelt und ihnen Spitznamen gibt und so. Was ich mich gefragt habe, wenn man jetzt das Ganze nicht nur auf Zierpflanzen beschränkt, sondern halt auch Nutzpflanzen dabei hat, die man dann eben isst oder deren Früchte man isst oder von denen man dann Teile raucht zukünftig, sobald es legal ist. Ist das nicht so ein bisschen so, als würde ich meinen Hund braten und verspeisen?
Naja, im Grunde seine Früchte.
Okay.
Ich meine, ich kann meine Hände lieb haben und ihre Eier essen, das ist nicht so schlimm. Also insofern ja, ich denke, das könnte ungefähr die gleiche Richtung gehen, aber da dein Hund jetzt nicht unbedingt Früchte trägt oder so, finde ich den Vergleich schwierig.
Aber teilweise konsumiert man ja die ganze Pflanze. Wenn ich jetzt Petersilie auf dem Balkon anbaue, dann erfreue ich mich erst an dieser schönen grünen Pflanze und dann esse ich sie.
Ich habe mich noch nie an Petersilie erfreut.
Ja. Dill hübscher als Petersilie? Ein bisschen.
Ich mag meine Pflanzen, ja, ich kümmere mich auch gerne drum, aber ich bin jetzt auch nicht ein Mensch, der dann so, oh, das ist die Heidi und die Heidi, die geht heute duschen. Also die Richtung Bindung kann ich mir selber persönlich, kann ich mich nicht reinfinden. Ich kann verstehen, dass man sagt, oh scheiße, also die Monstera, die hat mich jetzt 800 Euro gekostet, die bleibt besser leben. Also die Bindung kann ich schon fühlen.
Naja gut, aber die isst du dann wahrscheinlich auch nicht.
Nee. Ich glaube, so teure Kräuter, ja doch, hier diese Safranfäden, ja, die sind sehr teuer. Genau, der Chat weiß auch Bescheid, Safran.
Ja, und zum Abschluss würde mich noch eine Sache interessieren. Ich habe jetzt die ganze Zeit davon erzählt, wie wenig Ahnung ich habe. Und stehe jetzt wie der größte Depp da. Jetzt möchte ich von dir wissen, was denn so dein größter Fail in der ganzen Pflanzenzuchtgeschichte war. Ob du mal irgendwie was richtig verkackt hast oder irgendeine ganz große Katastrophe passiert ist oder du die 800-Euro-Pflanze dann versehentlich in Brand gesteckt hast, keine Ahnung.
Ich würde nicht sagen, dass alles komplett perfekt gelaufen ist. Ich würde es aber auch nicht sagen, dass sie irgendeinen Riesenfail hatte. Das Einzige, was schade ist, ich war eine Weile nicht da und habe nicht direkt nach dem Rechten geschaut bei einer Pflanze. Das war eine Grünlilie. Die habe ich schon seit meinem Auszug gehabt. Also die war zu dem Zeitpunkt Pi mal Daumen 10 Jahre alt. Die habe ich dann versucht, mit einem Rückschnitt nochmal zu retten. Hat aber irgendwo nichts mehr gebracht. Ich bin jetzt aber auch kein Vollpro, dass ich da mit, keine Ahnung, dass ich die ausgrabe und dann medizinisch untersuche, dass ich dann sage, oh, die Erde ist natürlich zu sauer. Ja, da muss ich ein bisschen mehr Kalk dran geben oder so. Also so genau habe ich es nicht gemacht. Vielleicht hätte ich sie so noch retten können. Ich habe halt gehofft, ein Rückschnitt, die treibt nochmal neu aus. Sie hat es auch nochmal ein bisschen, aber die ist dann relativ bald dann doch wieder eingegangen. Also da war ich auch echt traurig, aber halt einfach nur, weil ich die schon so lange hatte, die schon circa 10 Jahre bei mir überlebt hat, viele Ableger gemacht hat. Das war eine Grünlinie. Grünlinien sind eigentlich nicht so schwer zu töten, aber naja, wenn du die halt lange nicht gesehen hast, dann kann es sein, dass da eventuell sich keiner gekümmert hat und dann schafft auch die das nicht ohne Wasser.
Ja, klingt traurig.
Und ich sag mal so, die hatte auch keine sehr gute Erde. Vielleicht hat die Erde nicht mehr viel Wasser aufgenommen. Aber das war eine meiner ersten Pflanzen, die ich hier hatte. Und da war ich noch nicht so, dass ich da selber Erde gemischt habe. Vielleicht hätte ich die wirklich einfach früher schon umtopfen müssen.
Hast du sie dann begraben? Oder
nee.
Wie geht man dann damit um?
Die tut man in den Biomüll. Das war ja keine invasive Pflanze, ich musste sie nicht verbrennen.
Ja, hätte sein können, dass nach 10 Jahren dann doch eine gewisse emotionale Bindung besteht, dass man sie bestattet.
Nein, die hatte auch keinen Namen. Es war eine Grünlilie. Das war halt einfach nur die Grünlilie, die ich schon seit circa 10 Jahren hatte.
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ja, ich habe auch gesagt, das sind irgendwie so leicht freakige Menschen, die mit ihren Pflanzen reden und da so eine tiefe Bindung aufbauen. Aber eigentlich, ich meine, das sind auch Lebewesen. Irgendwie ist es ja schon, gerade wenn du sagst, du hast die 10 Jahre gehabt, irgendwie wäre es ja schon nachvollziehbar, dass man da so eine Bindung herstellt. So, und ob du jetzt deinen Wellensittich begräbst oder deine Pflanze, eigentlich ist es doch das Gleiche.
Ja gut, vielleicht bin ich da aber auch die falsche Person für. Ich meine, ja, ich war sauer, als der Kater einen Fisch aus dem Aquarium gemopst hat. Habe ich deswegen geweint? Nein. Seitdem weiß mein Sohn, was der Tod ist. Er war auch nicht sehr erfreut, aber er hat auch nicht geweint, der kommt damit klar. Er hat nur danach sehr oft vielen Menschen erzählt, dass der Kater einen toten Fisch durch die Küche geworfen hat und Mama schimpfend hinterhergelaufen ist.
Ein witziges Bild, wenn ich das mal merken darf.
Ja, aber auch der wurde halt entsorgt und dann, ja gut, dann, ja, war scheiße, aber ist halt so, ne? Und dann wurde halt Vorkehrung getroffen, dass der Kater da nicht mehr drankommt. Gut ist. Und das war ein lebendes Wesen. Aber auch der hatte keinen Namen. Hast du noch Fragen?
Nein, ich bin soweit durch. Ich habe alle meine Erkenntnisse notiert. Und ich werde mich dann zeitnah wieder wahrscheinlich bei dir ausheulen, weil meine schönen Cannabispflanzen alle eingegangen sind.
Oh Gott, das wäre schlimm. Das ist ja wirklich schlimm. Ich weiß ja nicht, wie das so ist, wie viele Samen man dann bekommt. Obwohl, es sind, man bekommt ja mehr als drei, weil ja mit eingerechnet ist, dass der ein oder andere nicht aufgeht oder krepiert.
Ja, ich glaube, es ist auch nicht so die Herausforderung, sich genug Samen zu besorgen. Also das geht, habe ich gehört, auch jetzt schon relativ gut. Hm.
Ja, du, ich kenne mich da nicht so aus. Aber irgendwann wird ja klarer sein, was, wie, wo, wer, wann bekommt und kaufen kann.
Genau. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr zufällig auch auf demselben Trichter seid, wenn ihr vielleicht hier und da mal gerne Pflanzen raucht und durch die heutigen oder wenn ihr diese Folge hört, dann wahrscheinlich die Entwicklung aus der letzten Woche vielleicht auf den Trichter gekommen seid, selber mal irgendwie was anzubauen, dann meldet euch gerne und erzählt von eurer Zuversicht oder eurem Mangel an Zuversicht, wie auch immer.
Oder wenn ihr über Zierpflanzen quatschen wollt.
Dann natürlich
oder
auch.
Oder andere Nutzpflanzen.
Ja, erzählt uns auch gerne, was das Ungewöhnlichste ist. Gerade was Nutzpflanzen angeht, würde mich das interessieren, was ihr jemals angebaut habt.
Eine Aubergine.
Ich meine, Auberginen gab es damals, oh, die ganz, 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 ganz alten Leute, und euch werden das noch kennen, in der Yps, ein tolles Comic-Magazin mit Beilage. Da gab es meines Erachtens einmal so ein kleines Stück Erde mit Samen drin, da sind dann Auberginen draus gewachsen. Ich meine auch, ich hatte das und ich meine, es ist nichts geworden. Allerdings war ich damals wahrscheinlich 7 Jahre alt. Insofern ist das vielleicht noch zu entschuldigen.
Ja, gut, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch noch einen guten Start in die Woche. Haltet die Ohren steif. Probiert euch mal aus beim grünen Darm und denkt dran, Discounterpflanzen neigen dazu zu verrecken. Schneller, als ihr gucken könnt.
Genau, und wenn ihr nicht nur euren Pflanzen, sondern auch unserem Podcast beim Wachsen helfen wollt, dann meldet euch, wie gesagt, gerne und denkt vielleicht drüber nach, uns eine Bewertung auf Spotify zum Beispiel zu geben, denn das hilft uns enorm, das ist quasi unser Dünger.
Genau, und zwingt unsere Stimmen einfach anderen Menschen auf, die ihr kennt.
Immer gerne.
Also dann, bis denn.
Danke fürs Zuhören, bis dann.
Ciao.